oder was?
Okay. Bildschirm ist geteilt, wunderbar. Bleib da. Okay. Irgendjemand fehlte noch. Okay. Dann fange ich an mit einem Gebet. Papa, ich danke dir für deine überreiche Gnade. Ich danke dir für deine Geduld mit uns jetzt seit fast 2000 Jahren oder noch viel länger. Ich danke dir für deine Weisheit und für deinen Heiligen Geist, den du ausgeschüttet hast, der uns nahe ist, der uns begleitet, der uns auch der Sünde überführt. Vor allem aber danke ich dir für deine Liebe und nochmal für deine Gnade, dass du uns vergeben willst und uns zu dir rufst, dass wir Frieden mit dir haben können und in deinem Reich leben können in Ewigkeit. Papa, bitte lass es deine Worte sein, die ich hier verkünde und nicht meine Botschaft. Sei du mit mir und sprich du zu den Menschen, die hier sind, die es hören wollen. Lass dein Reich kommen. Das bete ich durch Jesus. Amen. Ja, es geht heute nochmal um das Reich Gottes. Und das ist natürlich ein Thema, das ich nicht erschöpfend behandeln kann. Und deshalb wünsche ich mir, dass es eher der Ansporn ist für euch, diese Predigt zum Ansporn zu nehmen, selber ein bisschen nachzuforschen, was denn dazu im Neuen Testament besonders steht. Ich schließe direkt an die Predigt von Kai letzte Woche. Da ging es darum, wie das Gottesreich im Alten Testament angekündigt wurde mit den Prophezeiungen. Und ganz zentral war da eine Prophezeiung bei Daniel. Und zwar war das, das Reich Juda, also das Südreich, in der Gefangenschaft in Babylon. Und der babylonische König Nebukadnezar hatte einen Traum von einer großen Statue, die aus verschiedenen Materialien gemacht ist. Und er hat seine Weisen befragt, ob ihm jemand diesen Traum deuten kann. Vor allem erstmal, ohne dass er ihnen diesen Traum sagen wollte, weil das gehört irgendwie mit dazu. Wenn jemandem das geschenkt ist, dass er den Traum deuten kann, dann soll er gefälligst auch selber darauf kommen, was der König denn geträumt hat. Und von seinen Weisen und Magiern und Wahrsagern konnte das niemand. Aber Daniel konnte ihm den Traum deuten. Und okay, jetzt. Ja. Und das nur in Kürze, also dieser Traum und die Deutung steht im zweiten Kapitel in Daniel. Und im Kern steht eben diese Figur, die aus verschiedenen Materialien gemacht ist. Von oben der Kopf ist aus Gold und dann darunter Brust und Arme sind aus Silber. Die Lenden und die Hüften, die sind aus Bronze, aus Kupfer. Darunter die Beine sind aus Eisen und die Füße sind noch aus Eisen und Ton gemischt. Und Daniel erklärt ihm, dass das für verschiedene Reiche steht, die nacheinander kommen werden. Damals hat Daniel natürlich noch nicht gewusst, zu welchen Zeiten und welche Reiche das jetzt genau sind. Das ist so unsere Interpretation, die wir, ich sag mal, rückblickend darauf anwenden können und sagen können, okay, das hat sich so und so erfüllt. Und am Ende dieses Traums, also am Ende dieser Statue kommt ein Felsen vom Himmel und zerschmettert alles und ersetzt sozusagen all diese Reiche, die von Menschen gemacht sind. Und das ist dann die Ankündigung Gottesreiches. Und das heißt hier am Ende von dieser Prophezeiung, also Daniel 2, Vers 44, ist Daniel, der spricht: Aber zur Zeit dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Reich aufrichten, das nimmermehr zerstört wird. Und sein Reich wird auf kein anderes Volk kommen. Es wird alle diese Königreiche zermalmen und zerstören, aber es selbst wird ewig bleiben. Wie du ja gesehen hast, dass ein Stein ohne Zutun von Menschenhänden vom Berg herunterkam, der Eisen, Bronze, Ton, Silber und Gold zermalmte. Ein großer Gott hat dem König kundgetan, was dereinst geschehen wird. Der Traum ist zuverlässig und die Deutung ist richtig. Und das ist also die Ankündigung für dieses kommende Reich, das ohne Zutun von den Menschen kommt, mit dem Gott alle vorhandenen Reiche ja, ersetzen wird. Und das schürt auch so die Erwartungshaltung in den Israeliten der damaligen Zeit. So ab dem 5. Jahrhundert durften sie dann aus dem Exil wieder zurück und haben Jerusalem wieder aufgebaut. Und dann kam irgendwann das griechische Reich, Alexander der Große, der die gesamte ihm bekannte Welt erobert hat. Und als das zerfallen ist, kamen die Römer und auch die Römer haben dann Israel wieder besetzt und zu einer Provinz gemacht. Und die ganze Zeit haben die Israeliten darauf gewartet, okay, wann ist es denn jetzt soweit? Wann setzt Gott denn jetzt sein Reich wieder ein? Ich denke, sie haben irgendwie so damit gerechnet, so wie sie schon einmal Gottes Volk waren und wie Gott ihnen geholfen hat, dieses Land, wo Israel jetzt ist, wo sich die 12 Stämme angesiedelt haben, zu besetzen und zu ihrem eigenen zu machen, so wird er sie auch einmal wieder groß machen und mit ihnen wieder Gottes Reich oder sein Reich aufsetzen. In einer anderen Prophezeiung, ich glaube bei Jesaja war das, heißt es ja auch, dass ein König kommen wird aus der Nachfolgeschaft von Isai, von David. Und David selber war ein König, der auch viel erobert hat, also die Grenzen des Landes Israels wieder ausgeweitet hat und sicher gemacht hat. Und ich denke, darin war auch so die Erwartung begründet, da wird einer kommen, ein Retter, ein König, und der wird die Besetzer zerstören und der wird Gottes Reich wieder aufsetzen und groß machen, der wird Rom erobern und da einreiten und dann ist wirklich Gottes Herrschaft hier auf Erden. Ich kann mir gut vorstellen, dass das so im Kern der Erwartung der Juden gewesen ist. Und so im 2. Jahrhundert vor Christus gab es auch den Versuch oder vielleicht nochmal so eine Hoffnungsflamme, den Aufstand der Makkabäer war eine Familie in Jerusalem, wo ein paar starke Führer drin waren, die eine Revolte angezettelt haben, gesagt haben, okay, jetzt vertreiben wir die Römer. Und ich glaube, da ist nochmal wirklich Hoffnung aufgeflammt, okay, da ist der Retter und der König und jetzt wird es alles anders und Gottes Reich wird wieder groß. Aber auch das wurde niedergeschlagen und dann sogar von den Römern nochmal eins draufgesetzt, dass die Juden wieder weniger Freiheiten hatten und dem römischen Konsul da gehorchen mussten. Und so sah es gar nicht so gut aus, um die Zeit, wo unsere Zeitrechnung beginnt. Aber das ist, denke ich mal, so die Stimmung, die da vielleicht herrscht. Also auf der einen Seite die Erwartung, da kommt so ein großer König, so ein Retter, der erobert alles und dann ist Gottes Reich wieder da. Aber auf der anderen Seite irgendwie sind wir hier doch unterdrückt und es passiert nicht so richtig was. Und dann passiert es, dass ein Mann auftritt in der Wüste und der fängt an, eine heiß erwartete Botschaft zu predigen. Und dieser Mann ist kein anderer als Johannes der Täufer, der Jesus vorangeht. Hier am Anfang von Kapitel 3, Matthäus Evangelium, heißt es, dass in dieser Zeit, also da wird beschrieben, wer gerade König ist, was die Machtverhältnisse sind, und dass Josef mit seiner Familie, mit Jesus und Maria nach Nazareth gezogen ist. Und in dieser Zeit trat Johannes der Täufer in der Wüste von Judäa auf und verkündete: Kehrt um, denn das Himmelsreich ist nahe. Genau, und Matthäus fügt auch hinzu, dass das der von Jesaja angekündigte Prophet ist, eine Stimme, die in der Wüste ruft, bereitet dem Herrn den Weg, ebnet seine Pfade. Und Johannes ist auch ein nicht ganz gewöhnlicher Charakter, wird in den folgenden Versen noch beschrieben, wie er da auftritt, dass er mit einem Kamelhaargewand bekleidet ist und dass er sich von Heuschrecken und wildem Honig ernährt in der Wüste. Ich stelle mir vor, dass er vielleicht schon so ein bisschen zerzaust rumläuft, aber er ist da, um Jesus den Weg zu ebnen und zu verkündigen, kehrt um und auch lasst euch taufen. Er fängt an, die Menschen zu taufen, denn das Himmelreich ist nahe. Ja, ich denke, das ist das, worauf die Leute schon gewartet haben. Und nicht lange Zeit, also nicht viel Zeit vergeht und dann kommt auch Jesus zu Johannes und lässt sich tatsächlich taufen, nachdem Johannes sich ein bisschen dagegen gewehrt hat. In Kapitel 4 geht Jesus noch in die Wüste, ist 40 Tage am Fasten und wird vom Teufel versucht und danach kommt er zurück. Matthäus 4, Vers 12. Ich nehme hier nur kurze Ausschnitte, um so den Überblick zu geben. Also, nachdem Jesus gehört hatte, dass Johannes gefangen genommen worden war, zog er nach Galiläa zurück. Und von da an hat Jesus angefangen, das Reich Gottes zu verkünden. Hier Vers 17, von da an begann Jesus zu verkünden, kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Also das Gleiche, was Johannes vorher gesagt hat. Könnt euch die Verse dazwischen auch durchlesen, aber die sind jetzt für den Kontext hier nicht wichtig. Und es ist noch gar nicht so lange her, dass mir jemand die Augen geöffnet hat und wird, ja, das mich darauf gebracht hat, sozusagen, dass das der Kern von dem ist, was Jesus macht. Man kann es auch so sehen, dass es hier am Anfang von Jesu Wirken im Matthäusevangelium ist es sozusagen die Zusammenfassung, was Matthäus sagt, was Jesus macht. Ja, das ist sein Werk, er verkündet das Himmelreich. Und dass das ein Jesus Hauptanliegen ist, das sehen wir auch daran, dass er ein paar Kapitel später seine Jünger zusammenschart und sie selber mit dem Auftrag ausrüstet, loszuziehen zu den verlorenen Schafen Israels und da das Himmelreich zu verkünden oder das zu verkünden, dass das Himmelreich nahe ist. Das ist hier in Matthäus Kapitel 10. Ab Vers 5 heißt es, diese 12, die werden vorher in den Versen noch mit Namen genannt, diese 12 sandte Jesus mit dem folgenden Auftrag aus. Setzt euren Fuß nicht auf die heidnischen Gebiete und betretet keine samaritanische Stadt, sondern geht zu den verlorenen Schafen des Volkes Israels. Geht und verkündet, das Himmelreich ist nahe. Heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus, was ihr umsonst bekommt, das gebt umsonst weiter. Also diese Macht, die Jesus ihnen mitgibt, Kranke zu heilen und Tote aufzuwecken und Aussätzige reinzumachen, dafür sollen sie kein Geld nehmen. Steckt auch kein Gold, kein Silber und kein Kupfergeld in euren Gürtel. Besorgt euch auch keine Vorratstasche für unterwegs, kein zweites Hemd, keine Sandalen, keinen Wanderstab, denn wer arbeitet, hat Anrecht auf seinen Lebensunterhalt. Also Gott wird schon für euch sorgen. Geht nur und verkündet, das Himmelreich ist nahe. Das ist ja schon mal gut für die Menschen damals. Sie haben sich darauf gefreut. Ich denke, wie gesagt, die waren in hoher Erwartungshaltung. Aber jetzt muss Jesus ihnen klar machen, das, was ich mit dem Himmelreich meine, das ist was anderes als das, was ihr euch vorstellt. Ihr stellt euch vor, da kommt einer mit dem Schwert und wird mit Gewalt die Besetzer vernichten. Aber das ist nicht das, was ich im Sinn habe, sagt Jesus, meinem Verständnis sinngemäß. Und er benutzt dafür, um das den Leuten verständlicher zu machen, Gleichnisse. Also Jesus verwendet ja viele Gleichnisse, wie wir wissen. Und wenn du mal darauf achtest, dann heißt das oftmals am Anfang seiner Gleichnisse, mit dem Himmelreich ist es wie oder das Himmelreich ist oder womit soll man das Himmelreich vergleichen? Nicht bei allen Gleichnissen ist es so, aber viele Gleichnisse gehen ums Himmelreich. Und Jesus sagt auch zu den Gleichnissen, also er erklärt seinen Jüngern, dass er Gleichnisse verwendet, weil diese Gleichnisse eben nicht für alle sofort zu erschließen sind. Es ist auch irgendwie ein Geheimnis. Ich denke aber auch, dass diese Gleichnisse dazu helfen, ein besseres Verständnis für das zu bekommen, was er wirklich rüberbringen möchte, weil er eben das Himmelreich, was etwas total Außergewöhnliches ist, unvorstellbar, mit sehr gewöhnlichen Sachen vergleicht. Und ein paar Beispiele habe ich dazu mitgebracht, die stehen alle in Matthäus Kapitel 13 und sind auch sehr kurz. Das erste Gleichnis ist, dass er das Himmelreich mit einem Senfkorn vergleicht. Matthäus 13, Vers 31 und 32. Ein anderes Gleichnis legt er ihnen vor. Also er hat auch vorher in dem Kapitel schon einige Gleichnisse gebracht. Hier ist es ein anderes Gleichnis. Und er sprach: Das Himmelreich gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und auf seinen Acker säte. Das ist das kleinste unter allen Samenkörnern. Wenn es aber gewachsen ist, so ist es größer als alle Kräuter und wird ein Baum, dass die Vögel unter dem Himmel kommen und wohnen in seinen Zweigen. Für mich sagt das also, naja, das kommt jetzt nicht mit Kraft und Gewalt und ist auf einmal da, sondern es wird gepflanzt und es wächst und wächst und wächst und das braucht seine Zeit. Aber du kannst dich darauf verlassen, so klein und unscheinbar das jetzt vielleicht auch noch erscheinen mag. Und ich glaube, für viele Leute damals war Jesus, naja, klein und unscheinbar. Der hat jetzt nicht permanent geleuchtet, wie er es auf dem Berg getan hat, als Gott ihm zugesprochen hat, du bist mein Sohn. Genau, es mag unscheinbar erscheinen, aber verlass dich darauf, es wächst und es wird größer und es wird riesengroß. Und irgendwann hat es diese Größe erreicht, dass es wirklich die ganze Welt umspannt und alle darunter Frieden und Schatten finden und Frucht finden. Ich weiß nicht, ob man Senfkörner auch essen kann. Vielleicht nicht so die beste Alleinnahrung. Und gleich im nächsten Vers geht es weiter mit einem anderen Gleichnis, dass er sagt, das Himmelreich gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und unter 3 Scheffel Mehl mengte, bis es ganz durchsäuert war. Auch da wieder können die Leute in der damaligen Zeit sicherlich was mit anfangen. Heutzutage möglicherweise weniger Leute, aber manch einer backt doch auch selber noch Brot und weiß, wie es mit Sauerteig funktioniert. Wenn man also so einen Starter hat von Sauerteig und vermischt das mit frischem Mehl, dann ist irgendwann das ganze Mehl zu diesem Sauerteig geworden. Und was Jesus vielleicht damit meint, ist, wenn das Himmelreich erstmal bei dir angekommen ist, dann wird es immer größer werden und in dir wachsen, bis es in jedem Aspekt deines Lebens angekommen ist, bis dein ganzes Leben davon durchzogen ist. Noch 2 weitere. Ein paar Verse später, Vers 44, sagt Jesus, das Himmelreich gleicht einem Schatz verborgen im Acker, den ein Mensch fand und verbarg. Und in seiner Freude geht er hin und verkaufte alles, was er hat und kaufte den Acker. So ein Schatz im Acker muss damals gewesen sein wie ein prall gefüllter Jackpot im Lotto. Und er findet also diesen gewinnbringenden Lottoschein und weiß sofort, hey, wenn ich den haben kann, dann sind alle meine Sorgen, ja, gehören der Vergangenheit an. Ich brauche mir um nichts mehr Sorgen zu machen. Also versteckt er den Schatz wieder im Acker und weiß, ich brauche alles andere, was ich bisher habe, um irgendwie halbwegs sorgenfrei leben zu können. Das brauche ich nicht mehr, wenn ich nur diesen Acker haben kann, wo der Schatz drin ist. Und das vergleicht Jesus mit dem Himmelreich. Also wenn du einmal entdeckt hast, dieses Himmelreich, das ewig ist, das, ja, wo es keinen Schmerz mehr gibt, keine Krankheit, keinen Tod. Wenn du einmal erkannt hast, dass das alles ist, was du brauchst, um Sicherheit zu haben, um Frieden zu haben, dann wirst du mit Freude, wie es hier heißt, hingehen und alles andere zurücklassen, um nur da rein zu investieren. Und noch ein letztes Beispiel, dann höre ich auch damit wieder auf. Wieder im nächsten Vers sagt Jesus, wiederum gleicht das Himmelreich einem Kaufmann, der gute Perlen sucht. Und da er eine kostbare Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte und kaufte sie. Ich finde es besonders wertvoll, hier darauf zu achten, in dem Vers davor gleicht das Himmelreich dem Schatz. Jetzt könnte man denken, hier ist mit dem Himmelreich die kostbare Perle gemeint. Nein, Jesus sagt, das Himmelreich gleicht einem Kaufmann, der gute Perlen sucht. Und wenn er eine kostbare Perle findet, alles verkauft um diese Perle zu bekommen. Und so denke ich, dass Gott auch Menschen sucht, Perlen sucht für sein Himmelreich. Wunderbare, kostbare Perlen. Und letztlich hat er alles gegeben. Jesus ist am Kreuz für uns gestorben und hat alles durchgemacht oder mehr durchgemacht, als wir uns vielleicht vorstellen können. Also auch Gott investiert. Genau, und dann gibt es viele weitere Gleichnisse. Mein Aufruf, halt mal die Augen offen und schau danach und bete darüber, meditiere darüber, denk darüber nach, was es damit auf sich hat. So, ich denke mir, dass diese Gleichnisse wahrscheinlich auch viel eher an die einfachen Leute gerichtet sind. Sicherlich hat auch damals nicht jeder damit zu tun, Brot zu backen und weiß vielleicht, was es mit Sauerteig auf sich hat. Und auch die Mächtigen und Weisen kommen zu Jesus und wollen wissen, was es denn jetzt mit dem Himmelreich auf sich hat, das er verkündet. Und so kommen hier zum Beispiel die Pharisäer zu ihm. Auch nur ein ganz kleiner Ausschnitt aus Lukas Kapitel 17. Dass also die Pharisäer zu ihm kommen, die ja sowieso immer schon skeptisch ihm gegenüberstehen, und wahrscheinlich läuft Jesus hier schon längere Zeit durch das Land und verkündet, das Himmelreich ist nahe, und vielleicht spöttisch, vielleicht ungeduldig fragen sie ihn: Wann kommt denn das Reich Gottes? Vers 20. Jesus antwortet ihnen und sprach: Das Reich Gottes kommt nicht mit äußeren Zeichen. Man wird auch nicht sagen, siehe hier oder da. Denn seht, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Und dieses mitten unter euch kann man jetzt verstehen, vielleicht als, also hier sind Leute, da sind Leute und dazwischen, da ist irgendwie das Reich Gottes, weil Jesus zwischen ihnen ist, mitten unter ihnen ist. Das Wort, was hier im Griechischen steht, bezeichnet aber, also ist das gleiche, wie was man benutzen würde, um die Innenseite von einem Gefäß zu bezeichnen. In anderen Übersetzungen heißt es auch, das Reich Gottes ist in eurer Mitte oder ist in euch. Und für mich wird hier immer klarer, dass Jesus darauf hindeutet, also das Reich Gottes kommt erstmal von dir, von innen heraus, aus deinem eigenen Herzen. Da entspringt es. Und noch ein Mächtiger fragt Jesus zum Reich Gottes, und das ist, als er vor Pontius Pilatus steht. In Johannes 18, Vers 36. Pontius Pilatus versteht noch nicht so ganz, warum die Juden jetzt Jesus vor ihn gebracht haben. Und er sagt auch, also Leute, wirklich, ich kann keine Schuld an diesem Mann finden. Meiner Meinung nach sollten wir den freilassen. Aber wenn ihr sagt, nee, der muss verurteilt werden, dann ich wasche meine Hände in Unschuld. Und Pontius Pilatus fragt Jesus, was hast du denn eigentlich getan, dass die Juden dich zu mir gebracht haben? Und Jesus antwortet hier: Das Reich, dessen König ich bin, ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, dann hätten meine Diener für mich gekämpft, damit ich nicht den Juden in die Hände falle. Nun ist aber mein Reich nicht von dieser Erde. Und ich glaube, damit macht er wirklich einen Schlussstrich unter diese Erwartungen. Da kommt ein Retter, ein König wie David mit dem Schwert und vielleicht auf einem starken Ross und wird die Römer vernichten und Rom erobern und Gottes Reich auf der Erde mit einem Schlag einsetzen, und das wird nie mehr vergehen, und es wird sozusagen so wie früher, nur noch viel besser. Und Jesus sagt aber ganz klar, nee, mein Reich ist anders. Das ist eben nicht von dieser Erde. Auch bei seiner Verhaftung im Garten Gethsemane, als einer seiner Jünger zum Schwert greift und dem Tempeldiener das Ohr abschlägt, weist Jesus ihn zurecht und sagt, dass er das Schwert wegstecken soll. Es ist nicht die Zeit zu kämpfen. Und hier bestätigt er das nochmal. Er hätte da auch seinem Jünger sagen können, ja los, schlag sie alle nieder und lass uns entkommen. Aber er sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Sonst hätte ich meine Jünger auch für mich kämpfen lassen. Ich habe es am Anfang gesagt, das Thema ist größer als das, was ich mich getraut habe, in eine Predigt zu packen. Und es ist der Aufruf an euch, dem selber nachzugehen, nachzuforschen. Was heißt es denn, dass das Reich Gottes nah ist, dass es hier ist? Was bedeutet das für mich? Und ja, da könnt ihr das ganze Neue Testament rauf und runter suchen und lesen und darüber beten. Und vielleicht für den Anfang wollte ich euch drei Sachen noch mitgeben, wenn ihr so gar nicht wisst, wo ihr einsteigen sollt. Sind das ein paar, die ich ja, euch mitgeben möchte. In Matthäus Kapitel 6, das ist mitten in der Bergpredigt, erzählt Jesus in den Versen hier vor, Vers 33, davon, dass sich die Menschen nicht um alltägliche Dinge Sorgen machen sollen, so wie er es ja auch, ich hatte es vorhin erzählt, in Kapitel 10 seinen Jüngern erzählt hat, macht euch keine Sorgen darum, wenn ihr das Reich Gottes verkündet. So erzählt er auch hier, um Essen und um Kleidung braucht ihr euch keine Sorgen zu machen, wenn ihr euch dem Reich Gottes hingebt. Ich lese es ab Vers 31 vor. Macht euch also keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir essen? Was sollen wir trinken? Und was sollen wir anziehen? Denn um diese Dinge geht es den Heiden, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel aber weiß, dass ihr das alles braucht. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und um Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch das Übrige alles zugegeben. Macht euch keine Sorgen um den nächsten Tag. Der nächste Tag wird für sich selber sorgen. Es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last mit sich bringt. Also, ja, Jesus geht es darum, trachtet zuerst nach Gottes Reich. Schaut nach Gottes Gerechtigkeit. Nimm es mit und ja, auch zum Anlass, danach zu suchen. An einer anderen Stelle im Johannesevangelium, ja, wir springen heute sehr viel hin und her, kleine Fingerübung. Am Anfang von Johannes 3 kommt ein Pharisäer mit Namen Nikodemus zu Jesus und will an seiner Weisheit teilhaben. Und Jesus sagt zu ihm, ich finde das ein bisschen immer out of context sozusagen. Ich habe den Vers davor, den Vers 2, nicht mit drin, wo man jetzt rauslesen könnte, was Nikodemus fragt. Aber was Jesus antwortet, das spricht auch irgendwie nicht genau auf die Frage an. Deshalb habe ich es hier rausgelassen. Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, in Vers 3, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und Nikodemus antwortet darauf, wie kann ein Mensch denn neu geboren werden, wenn er alt ist? Kann er denn wieder in seinen Mutterleib gehen und neu geboren werden? Und Jesus antwortet, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht geboren wird aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Und wir verstehen das gemeinhin als Aufruf, im Zusammenhang mit allen anderen Stellen und mit der Apostelgeschichte als Aufruf, dass zur Umkehr, zur geistlichen Neugeburt auch die Taufe gehört, das Neugeborenwerden aus Wasser. Also denk darüber nach, was es für dich heißt, neugeboren zu werden im Geist, also aus Wasser und Geist. Und zu guter Letzt, im Lukas-Evangelium, Kapitel 18, gibt es eine Stelle, wo die Menschen ihre Kinder zu Jesus schicken, damit er sie segnet und ja, mit ihnen betet oder ihnen die Hand auflegt. Und die Jünger sind ein bisschen ja, widerstrebend und schicken die Kinder weg und sind so der Meinung, nee, die haben hier nichts zu suchen. Das ist vielleicht eher eine Angelegenheit für Erwachsene. Hier heißt es im Vers 15, es wurden auch Kinder zu Jesus gebracht, er sollte sie segnen, aber die Jünger sahen das nicht gerne und wiesen sie barsch ab. Doch Jesus rief die Kinder zu sich und sagte, lasst die Kinder zu mir kommen, hindert sie nicht daran. Denn gerade für solche wie sie ist das Reich Gottes. Ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht wie ein Kind annimmt, wird nicht hineinkommen. Und auch das vielleicht ein kleines Rätsel, ein kleines Mysterium. Was heißt es denn, das Reich Gottes annehmen wie ein Kind? Wer Kinder hat, dem fällt es vielleicht dann leichter, die mit diesen Gedanken mal zu beobachten, wie nehmen Kinder etwas an. Wer keine Kinder hat, kann sich vielleicht daran erinnern, wie es war oder selber darüber nachdenken. Ich denke mir, Kinder können das noch, Geschenke anzunehmen, ohne, ich sag mal, so ein aufgezwungenes Schuldgefühl zu bekommen, ich muss jetzt was zurückgeben. Aber ich habe das nicht verdient, ich muss das jetzt irgendwie zurückbezahlen. Das ist vielleicht so, was wir Erwachsene heutzutage zu Weihnachten oder zum Geburtstag erleben, wenn wir in so einem Geschenkeaustausch mit der Familie sind und, weiß nicht, von dem einen Bruder oder der Schwester oder dem Schwager packt man das Geschenk aus und denkt so, das war bestimmt teuer. Was habe ich ihm geschenkt? Was habe ich zurückgegeben? Kommt das ungefähr hin? Jetzt habe ich aber Angst. Dann muss ich vielleicht nochmal was hinterher schenken. Oder auch mit den Eltern oder sowas. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich habe das durchaus schon erlebt. Und Kinder, denke ich, sind da ganz unschuldig und die können das Geschenk annehmen. Die können es mit reinem Herzen annehmen und einfach sagen, hey, danke, das ist super, das ist cool, das nehme ich jetzt mit und damit verbringe ich jetzt meine Zeit und ja, sind einfach dankbar und wissen gar nicht, dass wir vielleicht in unserer ökonomisierten Welt ganz oft schon denken, so geben und nehmen, also ich gebe dir das, du gibst mir das, das ist immer ein Tauschhandel. Nein, so ist es nicht mit Gottes Reich. Gottes Reich dürfen wir annehmen wie Kinder. Und Jesus sagt sogar, wenn wir es nicht annehmen wie ein Kind, kommen wir nicht hinein. Ja, das möchte ich euch mitgeben als kleiner Abriss. Ich hoffe, es hilft euch in der Woche jetzt mal über das Reich Gottes zu beten, zu lesen, zu studieren, zu meditieren. Nehmt es mit und lasst es aufgehen in euch wie der Sauerteig oder wie das Senfkorn und dann tragt es hinaus in die Welt. Ich bete zum Abschluss. Heiliger Gott, allmächtiger Vater, großer Schöpfer, wie unvorstellbar groß bist du. Größer als alles, was wir begreifen können, als alles, was wir sehen, hören, schmecken können. Du warst schon immer da, schon bevor die Welt entstanden ist, noch bevor es Zeit gab. Und das übersteigt unseren Verstand einfach, wie viel größer du bist. Vor allem, hinter allem, in allem, durch allem bist du. Du bist, der du bist. Du bist das Sein. Du bist die Essenz der Existenz. Du bist alles. Du bist der Anfang und das Ende. Von dir kommt alles, alles Leben, alle Weisheit, alle Kreativität, alle Liebe, alles Licht, alles kommt von dir. Und zu dir geht alles wieder hin. Eines Tages räumst du die Welt auf und setzt ein neues Jerusalem ein und dein Licht wird überall zu sehen sein und du wirst strahlen und ja, es wird kein Drumherum kommen mehr sein, dich zu spüren, überall wahrzunehmen. Vater, wir beten, dass du unsere Herzen reinmachst. Wir beten, dass du uns befreist von unserem alten Leben, dass du uns befreist von unseren Sorgen hier auf der Erde, dass wir alles zurücklassen können und dass du einen festen, starken Glauben, ein starkes Vertrauen in uns pflanzt, dass du da bist, dass du für uns sorgst, dass du gerecht bist. Egal was kommt, egal was hier auf der Erde passiert, ob wir allein sind, ob wir in Riesengruppen unterwegs sind, ob wir dich spüren oder nicht, ob wir verfolgt werden, ob es uns gut geht, du bist da und dein Reich wird kommen. Du hast uns mitgegeben, dass wir dafür beten sollen. Vater, dein Reich komme, wie im Himmel soll es auf der Erde werden. Jesus, ich bete, dass dein Reich in uns jeden Tag wächst, dass es jede Faser unseres Seins durchzieht, dass es in alle Aspekte unseres Lebens Einzug erhält, dass du überall da bist, wo wir sonst noch für uns sein wollen, dass du uns zeigst, wo wir auf unsere eigene Kraft bauen, anstatt auf dich zu vertrauen. Bitte, Jesus, sei uns nahe diese Woche. Stärke uns, festige uns im Glauben. Ich bete, dass du auch bei allen Geschwistern bist, die heute nicht hier sein können oder live dabei sein können. Ich bete für jeden, der diese Botschaft hört, wenn sie aufgenommen ist. Segne die Personen, die es hören, und ja, stärke deinen Heiligen Geist. Öffne unsere Herzen, mach uns weich und mach uns bereit für deine Herrschaft. Du bist der ewige König, der himmlische Vater. Jesus, dich beten wir an, auf dem Thron. Du sitzt da, denn du hast das Werk vollbracht. Und in deinem Namen bete ich jetzt, segne unsere Woche. In Jesu Namen. Amen.
Danke, dass ihr gekommen seid. Wir haben Zeit jetzt für